Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Hallo zusammen, bevor es jetzt in den Podcast reingeht, muss ich mich leider entschuldigen, denn tatsächlich hat mein Aufnahmegerät das falsche Mikrofon von mir abgegriffen bei der Aufnahme und dem folgenden Interview und daher ist die Tonqualität von mir leider etwas schlechter. Den Gast, den guten Helge, den versteht man perfekt und der steht ja auch im Vordergrund und deswegen hoffe ich, stört das euch nicht zu weit, denn man kann trotzdem alles gut verstehen und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und wir haben mal wieder den Helge König zu Gast. Herzlich willkommen zurück im Podcast.
Ja, hallo Tim, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, hab mich gefreut, dass wir wieder hier zusammenkommen.
Genau, denn du bist mittlerweile das vierte Mal im Podcast, zwei volle Folgen mit dir, eine Jubiläumsfolge, bei der du zu Gast warst. Und bei dir hat sich einiges getan, denn mittlerweile bist du tatsächlich die finanzielle Freiheit hast du vielleicht sogar schon vorher erreicht, aber jetzt erlebst du sie auch aus, indem du tatsächlich deinen Job gekündigt hast und jetzt ja vollkommen finanziell unabhängig lebst von deinen Einnahmen. Und wie du das geschafft hast, das wollen wir heute nochmal besprechen. Deswegen, wer die anderen Folgen auch schon mal gehört hat, für den könnte es vielleicht ganz kleine Doppelung geben. Aber ich dachte, das ist nochmal schön, gerade weil die Folgen schon so ein bisschen zurückbringen, jetzt nochmal eine komplette Rückschau zu machen. Was ist eigentlich die Investor-Story des Helge König? Wie hat er es geschafft, einen sehr, sehr, sehr gut bezahlten Job trotzdem mit Einnahmen aus Kapital- und Immobilieneinkünften zu ersetzen? Und ich würde sagen, da springen wir auch direkt mal rein und ich starte vielleicht erstmal mit meiner klassischen Frage. Wie bist du denn überhaupt erstmal zum Thema Investieren und Finanzen allgemein gekommen?
Ja, ich hab recht schnell Karriere gemacht in der Unternehmensberatung. Da bist du ja ganz schön eingespannt, kommst viel rum, reist auch viel ins Ausland. Ja, und wenn du da Gas gibst und ein Händchen dafür hast, dann steigst du die Karriereleiter da empor und habe lange Zeit wirklich so einen Tunnelblick gehabt und da gab es nur den Job und meine Kundenprojekte. Klar, habe auch Familie aufgebaut und habe das irgendwie auch geschafft, dass das bis heute stabil ist. Ja, ich bin in erster Ehe verheiratet, wir haben eine bald erwachsene Tochter. Ja. Aber ich habe das erlebt, dass man so im Karrierehamsterrad dann regelmäßig mehr verdient und damit regelmäßig die Ausgaben steigen, die Ansprüche, ja. Dann werden die Urlaube luxuriöser, dann das schickere Autos in der Garage, dann werden die Firmenwagen leistungsstärker, dann muss irgendwann eine schicke mechanische Armbanduhr ans Handgelenk und da kommt eins zum anderen. Und irgendwann habe ich auch entdeckt, dass am Ende eines jeden Jahres irgendwie das Geld immer weg ist. Ja? Man hat tolle Sachen erlebt, man hat schöne Sachen gekauft, aber kontinuierlich steigen die Ausgaben mit dem verfügbaren Einkommen. Und ich habe dann irgendwann für mich gemerkt, hey, das kann ja nicht sein, dass du immer mehr verdienst und trotzdem faktisch kein wirkliches Vermögen aufbaust. Mal von dem Eigenheim abgesehen, was wir hier gebaut und auch längst abbezahlt haben. Ja. Da gab es aber noch so einen Impuls von einem meiner, ich nenne es mal Bankberater, ja, das sind ja meistens dann eher Produktverkäufer, aber das war wirklich jemand, der uns gut beraten hat bei einem Ausbauvorhaben von unserem Eigenheim. Der hat dann dreimal gefragt, so, hey, kann doch gar nicht sein, bei Ihrer Einkommenslage, wo sind denn hier die, wo lassen Sie das ganze Geld? Ja, und dann habe ich mir erklärt, ja, auf Mauritius und in der Garage und sonst wo, ja, da hat er mir vor Augen gehalten. Also denken Sie mal über eine Renditeimmobilie nach, ja, bauen Sie mal Vermögen auf, ja, und das habe ich mir dann ausgedruckt und an die Tür gehängt und bin ein paar Mal dran vorbeigelaufen und irgendwann ist dann der Gedanke gereift, dass ich da irgendwas anders machen muss. Und das habe ich dann getan. Ich habe natürlich hier meine Altersvorsorgeprodukte, hier Riester-Verträge und so weiter, wie jeder die so macht wahrscheinlich. Ja. Die hatte ich dann auch. Aber ich habe gemerkt, irgendwie, jetzt reicht es. Jetzt musst du so einen Schalter umlegen. Das habe ich dann getan und habe mich dann fortan stärker auf Sachwerte gestürzt. Also Wertpapiere und Immobilien, um es beim Namen zu nennen, habe dann für mich irgendwann verstanden, dass bei den Immobilien da ein wesentlicher Vorteil darin liegt, dass du den Hebeleffekt für dich nutzen kannst, dass du quasi dein verfügbares Eigenkapital hier gehebelt zum Einsatz bringst und zum Faktor, was ich was, 10 oder 20 erwirbst, während du bei Aktien halt die Aktien kaufen kannst für das Geld, was du da auf dem Konto hast. Ja. Auch gut, aber ich bin ja bekennender Fan von beidem, ja, von Wertpapieren und Immobilien, aber das geschickt zu kombinieren, das war dann quasi mein Weg, wenn du so willst.
Das ist sehr cool. Ja, das ergibt schon einen Einblick, wohin es mit deiner Geschichte so ein bisschen hingeht. Vielleicht nochmal gefragt, als du angefangen hast, wie alt warst du da ungefähr?
Ah, das kann ich dir genau sagen. Ich habe meine erste vermietete Immobilie gekauft im Alter von 44 Jahren. Ganz schön spät, ja.
Genau, das ist ja, weil ja auch durchaus Jüngere auch zuhören, so, ne? Das heißt, selbst wenn man spät anfängt und richtig reingeht, dann hat man natürlich ein bisschen weniger Zeit. Insbesondere wenn du sagst, du bist jetzt unabhängig geworden und rausgegangen, da ist ja gar keine so große Zeitspanne dahinter. Also wenn du jetzt sagen würdest nochmal, wie alt du jetzt bist und wie lange dann sozusagen
jetzt dein Weg gedauert hat, wenn du das teilen möchtest. Ich bin 52 Jahre alt, habe mit 51 gekündigt und dann hatte ich meine Kündigungsfrist noch ganz normal und dann noch meinen Job bis zum Schluss, bis zum letzten Tag abgeliefert, wie man das so macht, ja. Gewissenhaft und loyal, wie es sich gehört. Da merkt man auch raus, also mein Weg ist dann eher nicht, wie werde ich ganz schnell reich in ganz jungen Jahren, sondern ich bin eigentlich Befürworter davon, dass man erstmal eine gescheite berufliche Ausbildung, eine gewisse Karriere irgendwie in der freien Wirtschaft oder vergleichbar mit einem Handwerk gerne auch, ja, da hinlegt, dass man erstmal Lebenserfahrungen sammelt, dass man auch was zu erzählen hat, ja, dass man auch ein stabiles Einkommen hat, weil nur dann kriegst du das Geld von anderen ja auch geliehen, mit dem du so hebeln kannst, ja. Das hätte ich jetzt nicht direkt nach der Berufsausbildung oder Hochschule. Ich habe beides gemacht. Ich habe eine abgeschlossene Lehre als Industriekaufmann und habe später nochmal studiert, Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule. Bin da ziemlich schnell mit durchgekommen. Ich war da mit 26 dann wirklich fertig mit dem Diplom in der Tasche, Lehre vorher abgeschlossen, habe auch schon ein Jahr im Vertrieb gearbeitet, ja. Gut, ich musste nicht zum Bund, ich bin ausgemustert worden aus gesundheitlichen Gründen, aber war mit 26 dann startklar und habe dann eigentlich direkt in der Unternehmensberatung dann durchgestartet und habe es dann in nur 9 Jahren geschafft, zum Partner ernannt zu werden. Das ist eher ungewöhnlich schnell. Ja, aber du siehst, ich habe also dann jahrelang nicht wirklich investiert, das irgendwann dann kapiert, so mit Anfang 40, dass mal so langsam Zeit wird. Und habe dann im Prinzip entsprechend Vollgas gegeben und sagen wir mal, über die Maßen hochskaliert. Ja. Das ist quasi ein anderer Ansatz. Du kannst auch gerne früh anfangen nach dem Studium und eisern sparen und deine Sparpläne und so machen, finde ich auch alles gut. Dann spielt die Zeit besser für dich. Ja. Aber ich finde immer, dass es riskant ist. Die wenigsten schaffen das, ihre Aktienanlagen dann über alle Lebensphasen hinweg die verschiedenen Krisen so durchleben zu lassen. Da erlebe ich viel zu oft, dass dann Leute dann doch in der Krise nervös werden, ihre Aktien am Tiefstand verkaufen oder dann kommt doch irgendwie eine andere Lebensphase, dann wird gebaut, dann lernt man einen Lebensgefährten kennen und dann wird dann doch Geld gebraucht für ein Auto oder ein Eigenheim oder sonst was, ja, und dann ist die Verlockung groß, da beim Aktiendepot reinzugreifen und die eigentliche Altersvorsorge dann doch für was anderes auszugeben. Das sehe ich halt sehr häufig, dass das bei aller guter Absicht, da früh anzufangen, dass das dann die wenigsten bis zum Ende so eisern durchhalten. Und ja, ich habe dann quasi hier in meinem Beispiel das vorgelebt, wie man das auch schafft, dass man erstmal berufliche Karriere in den Vordergrund stellt, sich da komplett auf den Job auch fokussiert, dann da auch erfolgreich wird. Gut, dann steigt das Einkommen auch, da hast du dann nochmal andere Möglichkeiten hinterher. Ja. Das war dann eher mein Weg. Dann recht spät angefangen, dann aber gewissermaßen brutal hochskaliert. Ja.
War es schwierig für dich, dann, nachdem du den Switch sozusagen umgelegt hast, deinen Konsum zu reduzieren? Oder sag ich mal, musstest du den überhaupt nennenswert reduzieren, sag ich mal, wie war diese Umstellung für dich?
Einfache Antwort, nein, ich habe mich da nicht reduziert, ja. Irgendwann hast du dein schickes Auto in der Garage und deine schicke Uhr am Handgelenk und so weiter, ja. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe mal Uhren gesammelt, ja, schicke mechanische Uhren, ja, meistens mit einem Schweizer Uhrwerk, ja. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mich die nächste Uhr gar nicht mehr glücklicher macht, weil ich kann eh nur eine tragen, ja. Ich finde die heute immer noch schick. Ich würde auch nie eine von denen verkaufen wollen. Aber irgendwann kommt der Punkt, dann hoffentlich bei jedem Mal, also bei mir ist er gekommen, wo man feststellt, das nächste dolle Ding macht mich nicht glücklicher. Ja? Schickes Auto ist gut, muss mobil sein. Ich lebe jetzt nicht in der Metropole mittendrin, wo ich da mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Uber und so weiter fahren kann. Also ich bin auf dem Auto angewiesen. Alles schick, aber um deine Frage zu beantworten, ich muss mich gar nicht einschränken, weil mein Gehalt ja weiterhin gekommen ist. Ich war ja weiterhin berufstätig und ich habe ausnahmslos jede erworbene Immobilie so gekauft, dass die von Tag 1 an einen positiven Cashflow hatte. Das heißt, da ist immer mit jedem Erwerb, mit jeder Investition ein neues Einkommen dazugekommen. Das heißt, ich musste da gar nichts von abzweigen für den privaten Konsum oder umgekehrt mich auch nicht einschränken mit dem Gehalt. Klar, am Anfang musste ein bisschen Eigenkapital investieren für Kaufnebenkosten beispielsweise. Ich habe das so gemacht, vielleicht in einem Satz, um das zu erklären. Ich habe nicht von meinem Gehalt Geld abgespart und mit Sparplänen an der Börse investiert, sondern ich habe quasi die gehebelten Immobilieninvestments dazwischen geschaltet und aus den Mietüberschüssen dann Aktien gekauft. Ja? Quasi das so als Durchlauferhitzer dazwischen geschaltet und damit bin ich sehr gut gefahren. Jetzt habe ich beides, zwei Asset-Klassen, die ziemlich disjunkt sind voneinander und eben auch nicht korrelieren oder in geringem Maße nur korrelieren miteinander. Und das ist mein Weg gewesen, wenn man so will.
Ja, da steigen wir gleich auch nochmal ein bisschen detaillierter ein. Jetzt kann man natürlich auch sagen, da wird sich der eine bestimmt auch denken, ne, als Partner von einer Big Four Beratung kann man wahrscheinlich auch mit so durchaus fünfstelligen Monatslöhnen rechnen, brutto bestimmt. Dann kann man natürlich auch direkt mehr investieren. Ne? Wer früher anfängt, der hat natürlich mehr den Zinseszins auf der Seite. Bei dir hattest du natürlich dann auch die absoluten Beträge dann auf der Seite, dass du, sag ich mal, aus dem Gehalt dann auch dementsprechend das Eigenkapital aufbauen konntest, um dann direkt loszukaufen.
Ja. Da hab ich zwei Antworten drauf, die ein bisschen konträr sind. Das eine ist, ja, du hast recht, klar, mit einem höheren monatlichen Einkommen kannst du natürlich auch einfacher mal was beiseite legen und einen EK-Betrag ansparen oder den aus dem Gehalt bezahlen, einen Jahresbonus, den du irgendwann kriegst oder so, ja. Das stimmt erstmal, das ist richtig. Ja. Das heißt, die EK-Beschaffung ist dann nicht so das Thema wie jetzt jemand, der da ganz am Anfang der Berufskarriere steht. Ja. Umgekehrt ist der zweite Teil der Antwort. Du gewöhnst dir natürlich auch einen gewissen Lebensstandard an und da hast du auch einfach ganz andere Ausgaben. Ja. Also unsere Tochter ist auf einer englischen Privatschule. Hier stehen ein paar Autos in der Garage rum, die alle bezahlt werden wollen. Dann hat man eine Einrichtung und sonst was. Also hier sind eine ganze Reihe Dinge auch, die monatlich abgehen. Ich habe das mal von einem Kollegen gehört, der hat das schön auf den Punkt gebracht. Ja. Was man so monatlich braucht, das kann ja brutal unterschiedlich sein. Der eine sagt, ich komme mit 2.000 netto super über die Runden und der andere sagt, ich brauche allein 6.000 netto für die Pferde, die ich in meinem Reitstall habe, bevor ich überhaupt nur irgendwas in meinen Kühlschrank kaufe. Ja. Das heißt, das ist eine sehr persönliche und individuelle Angelegenheit. Ja. Aber das sind wir beim Anfangsthema wieder, ja. Das ist nur allzu.
Deswegen auch die Frage mit dem Switch sozusagen, genau. Ne? Ob das für dich, sage ich mal, oder inwiefern es für dich was geändert hatte.
Ich meine, wir wissen ja alle nicht, wie lange wir leben und wie lange wir gesund leben, ja. Also ich bin jetzt nicht das Beispiel für einen Frugalisten, der sich dann einfach massiv einschränkt und dadurch die Überschüsse anspart, die er investiert. Es ist auch nichts gegen einzuwenden, es ist eine persönliche Entscheidung jedes Einzelnen. Mein Weg ist andersrum, ja, lieber auf dem Job fokussieren, sehr gut sein, engagiert sein, Karriere machen, dann bleibt auch Geld übrig, ja, und dann gebe ich es auch gerne aus, ja. Ich bin jetzt nicht der eiserne Sparer und ja, so würde ich das beantworten,
ja. Ja, dafür ist das Geld ja am Ende auch da, zumindest meiner Meinung nach, zum Ausgeben. Genau, dann springen wir aber doch tatsächlich rein, wie du es gemacht hast. Du hast eben schon ein bisschen deine Grundsystematik, mit der du vorgegangen bist, ne? Also erstmal quasi Immobilien kaufen und aus den Cashflows dann weitere Aktien erwerben. Vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gefragt, in was investierst du genau? Was sind das für Immobilien? Mit welchem Schema hast du die gesucht und gefunden etc.? Was da so deine
Ja,
Strategie gewesen und immer
ich
noch?
habe erstmal nicht völlig verschiedene Sachen ausprobiert und bin eigentlich einer Ankaufsrichtung treu geblieben. Bin Fan davon, dass man das, was sich bewährt hat, einfach immer wieder mehr macht und verbessert peu à peu, ja, statt ständig was anderes auszuprobieren. Um deine Frage zu beantworten, also ich fokussiere auf Wohnimmobilien mit wenig oder keinem Gewerbe. Sagt er auch gleich warum, ja. Also klassische Mehrfamilienhäuser. Ich kaufe keine einzelnen Wohnungen an, auch keine, in der Regel kein Teileigentum, wo irgendwie mir nicht alle Wohnungen in einem Haus gehören, sondern im Prinzip ist mein Beuteschema das Mehrfamilienhaus oder die Wohnanlage, wo mir dann alle Einheiten gehören, sodass ich selbst frei entscheiden kann, was damit passiert, wie investiert wird, wie renoviert, aufgewertet, saniert wird und so weiter. Ja. Räumlich habe ich da Vorteile erlebt oder ja, kann man sagen, haben sich Vorteile für mich ergeben, dass das räumlich konzentriert ist. Mein Bestand ist mit einem Zirkel, einen Kreis um meinen Wohnort gezogen, alles 45 Kilometer, oder, nee, ja, kann man sagen, 50 Kilometer, 50 Kilometer um meinen Wohnort herum, kannst du einen Kreisel ziehen. Da haben wir gekauft. Ja. Das geht nicht für jeden und nicht überall. Wenn du da Immobilien kaufen möchtest, die einen positiven Cashflow erzeugen, dann gibt es da Regionen in Deutschland, wo das schlichtweg nicht geht, weil die Kaufpreise zu hoch sind und das Verhältnis zu den Mieteinnahmen einfach keinen positiven Cashflow hergibt. Ja. Da gibt es aber genug Regionen noch in Deutschland, wo das funktioniert. Ich hatte das Glück, dass ich zufällig in der Gegend wohne, wo es in Fahrentfernung noch solche Objekte gibt. Sonst hätte ich auch woanders hingehen müssen. Ja, wenn du in München in der Innenstadt wohnst, wirst du da kaum Objekte finden, die du in einem positiven Cashflow erwerben kannst. Ja, da kannst du höchstens was kaufen, wo du auf eine Wertsteigerung spekulierst. Aber das ist nicht mein Geschäft. Ich bin nicht ein Spekulant, der Häuser kauft und negativen Cashflow in Kauf nimmt, um sie hoffentlich teurer weiterzuverkaufen später, sondern jemand, der die Objekte mit einem positiven Cashflow ankauft oder meinetwegen mit einer schwarzen Null, wenn ich die klare Perspektive habe, wie ich das in 6 oder 12 Monaten in die positive Richtung entwickeln kann, durch Mieterhöhungen, durch Vermieten von zusätzlichen Flächen, was auch immer. Ja. Und ja, jetzt haben wir das schon gesagt, räumlich alles konzentriert. Da kannst du auch dann von dem gleichen Handwerkernetz profitieren. Dann fährt dein Elektriker, dein Dachdecker und so weiter alle Objekte ab und du brauchst nicht mit verschiedenen zu arbeiten. Du kannst auch alles mit einer oder mit wenigen Hausverwaltungen verwalten lassen und musst nicht ständig mit anderen Ansprechpartnern sprechen. Ja. Also räumliche Konzentration haben wir gesagt, Wohnimmobilien, wenig Gewerbe haben wir gesagt. Ich sage nicht, dass das Beste ist, sondern das war das, was ich mit das Aufwandsärmste neben meinem Hauptberuf. Das ist für mich bei fast allen Entscheidungen das A und O gewesen. Wie entscheide ich, wofür entscheide ich mich, um es ohne Einbußen in meinem Hauptjob aufbauen und betreiben zu können. Ja? Es gibt Objekte, die viel rentabler sind. Wenn du Monteursvermietung machst, wenn du Kurzzeitvermietung Airbnb machst, da hast du viel bessere Renditen. Aber das hätte ich nicht geschafft im Nebenerwerb. Für mich war es wichtig, dass man das mit überschaubarem Aufwand aufbaut oder ankauft und dann schnell in die eigenen Strukturen überführt und dann im Betrieb mich das faktisch keine oder minimal Zeit kostet, weil ich ja in einem verantwortungsvollen Vollzeitjob war. Und das ist so in wenigen Sätzen mal das Konzept gewesen. Ja. Wenig Aufwand darf es nur verlangen, räumlich gebündelt, eher Wohnen als Gewerbe. Habe ich was Wichtiges vergessen? Ich glaube, das umschreibt es schon ganz gut. Ja. Ach so, ja, kein Neubau, alles Bestandsobjekte. Ich habe vorwiegend Objekte angekauft aus den 60er, 70er bis Anfang 80er Jahre. Da habe ich gute Erfahrungen mit. gehabt. Die sind noch nicht so dicht gebaut, dass du ständig mit Schimmelschwierigkeiten hast. Ja. Gibt so manche Bausünden und Materialprobleme mit Häusern aus den späten 80ern und 90er Jahren. Da bin ich da nicht unbedingt versessen drauf gewesen. Habe jetzt natürlich auch im Zuge des Bestandsausbaus neuere Objekte 2010, 2015 dazu gekauft, um den Bestand ein bisschen zu durchmischen. Aber der Großteil meines Bestands ist im Prinzip so 60er, 70er Jahre ja, Bestandsimmobilien.
Wie aktiv bist du in den Wohnungen gewesen? Also sag ich mal, von Neuvermietungsthematiken habe ich eben schon rausgehört, aber auch, sag ich mal, hast du da großartige Sanierung, Renovierung, sag ich mal, den klassischen Fix gemacht, zwar nicht Fix and Flip, aber Fix and Hold?
Muss man unterscheiden. Die allerersten Objekte, als ich ganz am Anfang stand, habe ich mit meiner Frau noch selbst gemacht, da haben wir auch die Vermietung noch selbst gemacht und dann schnell gemerkt, dass das eigentlich nicht das ist, was wir machen möchten, dass wir da besser fahren, wenn wir das an eine professionelle Hausverwaltung abgeben. Das haben wir dann auch getan. Heute ist es so, dass ich logischerweise nicht mehr jeden Mieter kenne und auch nicht jede Wohnung selbst gesehen habe. Das sind auch die Abstriche, die du machst. Wenn du das so hochskalierst, wie ich das gemacht habe, dann kannst du dir nicht mehr jede einzelne Wohnung ansehen, obwohl das viele Leute empfehlen und das normalerweise auch richtig ist, aber guck, ich habe zum Beispiel in einem Deal 4 Stadthäuser gekauft mit 33 Wohnungen. Wenn ich da verlange, dass ich jede einzelne Wohnung besichtige vorher, dann ist das illusorisch in der Abwicklung. Erstmal kriegst du das zeitlich nicht hin und ich selbst krieg's gar nicht hin von der Zeit. Da musst du anders rangehen, mit gesundem Menschenverstand und Menschenkenntnis da sprechen und rausfinden, kann ich dem gegenüber vertrauen. Jetzt zeig mir die 3 besten Wohnungen, zeig mir die 3 schlechtesten Wohnungen und damit ich einen Querschnitt habe. Und da habe ich bis heute viele Wohnungen nicht von gesehen und muss ja auch gar nicht selbst gesehen haben. Ja. Du hast noch nach Sanierung gefragt. Das ist eigentlich immer auch Chefsache, sprich meine Entscheidung, wie ich bei einem Mieterwechsel eine Wohnung renoviere, saniere. Ja. Außer es ist jetzt was irgendwie massiv kaputt, ein Rohrleitungsschaden oder so, dann stellt sich die Frage nicht, da musst du handeln, aber wenn du Mieterwechsel hast, überlegst du dir halt, kriege ich so weitervermietet oder ist das eine gute Gelegenheit, jetzt mal das babyblau gefließte Badezimmer aus den 70ern in ein zeitgemäßes Bad zu überführen, ja? Dann reißt du das Stand-WC raus, da kommt ein wandhängendes WC rein, dann tauschst du vielleicht die Badewanne aus gegen eine bodentiefe Dusche mit Echtglaskabine, dann machst du 60x30 großformatige weiße Fliesen an die Wand und dann sieht das Ganze wieder viel schicker aus. Ja. Und das sind so Entscheidungen, die ich dann treffe, auch verbunden damit, was mache ich über das hinaus, was der Mieter nicht sieht. Wenn ich mich hier schon entscheide, einen hohen 4-stelligen Betrag in ein neues Badezimmer zu stecken, dann ergibt es vielleicht Sinn, dass du sagst, jetzt hacken wir auch die Wand auf und tauschen den ganzen Rohrleitungsstrang auf der Etage, auf diesem also vom Boden bis zur Decke aus, bevor ich das Bad jetzt fertig habe und danach geht das Rohr ein halbes Jahr später kaputt und es muss alles wieder geöffnet werden. Das heißt, da ich das ja langfristig betreiben möchte und nicht schnell quick and dirty weiterverkaufen möchte, gucke ich, dass ich sukzessive den Bestand auch modernisiere damit. An dem Beispiel kannst du es schon sehen. Ja, Rohrleitungen gleich mitmachen und dann drüber fließen.
Mhm. Wie hast du die Wohnung meistens gefunden? Also was war da der Kanal?
Fangen wir mal mit dem Negativbeispiel an. Ich habe von all den Häusern, die ich gekauft habe, das sind in Summe je nach Zählweise ungefähr 50 Mehrfamilienhäuser, habe ich nur ein einziges über die öffentlichen Portale gekauft, die man so kennt. Ja. Das heißt, ich habe offenbar andere Wege genutzt. Ja. Die ersten habe ich in Zwangsversteigerungen erworben. Steht jedem offen, kannst du dir im Portal dir kostenlos anschauen, was da wann versteigert wird. Da kannst du dir in der Regel die Gutachten, die Verkehrswertgutachten runterladen und kannst da dein Gebot abgeben. Also das waren die ersten meiner Objekte, die ich da aufgebaut habe. Ja. Dann später über Makler und das ist der Großteil. Der Großteil ist über Makler gefunden und hat einen Weg zu mir gefunden. Irgendwann hast du dann auch einen Namen in der Region und in der Branche und dann wird bekannt, dass das immer klappt mit dir, dass du ein fairer Geschäftspartner bist. dass auf dich Verlass ist, wenn du eine Zusage machst, dass die eintrifft. Mir ist noch nie eine Finanzierung geplatzt und noch nie ein Deal geplatzt, ja. Das hat mit Verbindlichkeit zu tun und mit Zuverlässigkeit. Ja. Also, um die Frage zu beantworten, der Großteil über Makler, die mit mir Schritt für Schritt mehr gearbeitet haben, dann Empfehlungen und dann auch so ein bisschen persönliches Geschick. Weißt du, wenn ich über einen Makler ein Haus kaufe, von einer Eigentümerin in dem Fall, das mir gerade vorschwebt, ja, da stelle ich fest, Mensch, da ist direkt um die Ecke ein Haus, das sieht genauso aus, auf der identischen, auf dem gleichen Flurstück oder auf dem baugleichen Flurstück hier. Dann frage ich auch, Mensch, ist das Zufall? Nein, das ist ja alles hier Erbe gewesen, das gehört meinem Schwager. Dann stellt sich raus, oh, der wohnt aber 250 Kilometer entfernt, der Schwager, ja. Oh, und dem kündigt auch gerade der Hausverwalter, weil der hier die Aufgabe an den Nagel hängt. Da ist das natürlich einfach mal, die Adresse rauszubekommen. Dann schreibt man den Schwager an, sagt hier, ich habe gerade von ihrer Schwägerin das Objekt gekauft und hätte unter Umständen Interesse auch an ihrem. Was ist denn so ihre Strategie nach vorne raus? Und dann merkt er auch, oh, Mist, mein Hausverwalter hat gekündigt, das Objekt ist 200 Kilometer entfernt. Und jetzt meldet sich hier jemand, der offenbar zuverlässig ist und ja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich das Nachbarhaus auch gekauft, habe ich gemerkt, dass die beiden zusammen noch weitere Objekte haben und also du kannst ja dann auch selber schauen, wo aus einem Deal, aus einem Erwerb vielleicht noch mehr rauszuholen ist. Ja? Es ist so ähnlich wie bei den Leuten, die Eigentumswohnungen kaufen, dann in der Eigentümergemeinschaft sind und dann einfach auch die anderen Eigentümer ansprechen und vielleicht ein Kaufgebot abgeben. Das ist jetzt nicht mein Metier, weil ich ja, wie gesagt, eher ganze Häuser kaufe. Ne? Aber immer die Augen aufhalten, nach Chancen gucken, ja, Chancen erkennen. Und dann ist das ja auch sehr spannend, wenn du dann Objekte kaufst ohne einen Makler dazwischen. Du sparst dir die Maklercoutage, hast dann irgendwann die Erfahrung, was man da noch machen muss, welche Bescheinigungen und Unterlagen man einholen muss. Du musst dann selbst zum Bauaktenverzeichnis der Stadt und dir da einige Beleihungsunterlagen für die Bank besorgen. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber der Großteil, würde ich sagen, ist über Makler gefunden worden, dann zum Teil das Folgegeschäft über die Kontakte daraus und auch Empfehlungen am Ende aller Tage.
Dann wird mich natürlich noch interessieren, wie du, sag ich mal, das überhaupt mit deinem Job unter den Nagel gekommen hast, weil du hast das jetzt so gesagt, du machst deinen Vollzeitjob, ich kann mir jetzt vorstellen, als Partner in der Beratung ist das ein Vollzeitjob auch mehr als die klassischen 40 Stunden die Woche. Wie hast du das alles gemanagt gekriegt, sage ich mal, insbesondere auch am Anfang, sage ich mal, ein Gefühl zu bekommen für die Sachen, bist du ja wahrscheinlich schon erstmal zu den Besichtigungen und so gegangen. Und das ist ja dann häufig auch über Zeiten, wo du wahrscheinlich durchaus auch mal gearbeitet hast. Wie hast du das quasi alles unter einen Hut bekommen? Was da so deine Geheimrezeptur?
Mein Geheimrezept, ja. Fangen wir mal ganz hinten an. Kann man ja viel behaupten, dass man den Job dann ohne Einbußen weiter hinbekommen hat. Das kann ich jetzt insofern belegen, da ich jetzt hier im Rahmen meiner Aufhebungsgespräche mir auch mal angeschaut habe, wie meine Leistungsbeurteilungen waren in den Zeiten, wo ich noch nicht so investiert war und später, wo ich dann mit GmbHs und Aktiendepots und sonst was unterwegs war. Also ich habe eigentlich durchgehend immer überdurchschnittliche Leistungsbeurteilungen gehabt, ausnahmslos. Ja. Zum Teil sehr gute, also jetzt will ich mich nicht hier nicht selber loben, ich will damit eigentlich nur belegen, dass du, wenn du dir die Zeitleiste anguckst, wie der Helge so bewertet wurde über die Jahre, dass du daran nicht erkennst, oh, da ist er irgendwie abgeflacht, da hat er offenbar irgendwie einen anderen Fokus gehabt, das kannst du daran nicht sehen, also ich kann das ehrlich sagen, dass ich in meinem Leistungsbild beruflich nicht abgefallen bin. Ja, wie habe ich das dann trotzdem geschafft, hast du gefragt, ja. Also erstmal gehört da eine gewisse Mentalität zu, kann Mindset dazu sagen, eine Geisteshaltung. Wenn du so vor Problemen zurückschreckst, ja, dann ist das schon mal eine schwierige Voraussetzung. Ja. Bei mir als Unternehmensberater wirst du in der Regel geholt, um Probleme zu lösen. Da ist das gewissermaßen mein Hauptjob. Ja. Und da kann ich auch meine eigenen Probleme lösen oder die in meinen Häusern. Das heißt, so eine gewisse Problemlösungsaffinität oder mindestens mal keine Angst davor ist eine gute Grundvoraussetzung. Ja. Das hat mal Dieter Lange schön gesagt. Das ist ja hier ein Top-Coach vieler Führungskräfte hier auch in DAX-Konzernen. Ja. Wo ist der Vorteil dieses Problems? Irgendwas, was wie ein Problem aussieht, ja, guckst dir an und überlegst dir, ob da nicht dann doch, auch wenn es sich nicht so anfühlt, ein Vorteil drin ist. Und das kann ich damit sagen. Also du musst professionell mit Problemen umgehen können, weil die kommen dann sowieso, spätestens bei Häusern, ist immer irgendwas, was kaputt geht oder ungeplant dann sich ereignet. Ja. Das ist mal das eine. Dann musst du im Zeitmanagement sehr professionell sein. Das lernst du in der Regel auch in der Beraterkarriere, weil du ja in der Regel nicht nur ein Mandat hast, sondern meistens mehrere Projekte gleichzeitig. Oder je nachdem, was du für einen Schwerpunkt hast, ist das dann oft der Fall. Da musst du halt sehr gut im Zeitmanagement sein, sehr genau überlegen, in welche Calls und Termine gehst du rein, gehst du da komplett rein oder musst du dich zwischendurch verabschieden. Da gibt es ja auch genug Literatur dazu. Hier die Vier-Tages-Woche von Tim Ferriss hat wahrscheinlich jeder schon mal gelesen. Wenn nicht, wäre das hier eine Empfehlung an der Stelle. Da sind auch ein paar Tipps bei. Ja. Sehr gut. Delegieren ist ganz wichtig. Ja. Frag dich bei allen Aufgaben, ist das was, was wirklich ich und nur ich jetzt machen muss oder kann ich das delegieren? Idealerweise verbunden damit, dass ich aus meinem Umfeld jemanden, einen Junior, mitentwickle, dass der da selbst dran wächst. Ja? Also dieses kontinuierliche Entwickeln des Umfelds hilft natürlich damit dabei. Ja? Auch wenn hier und jetzt die eine Aufgabe vielleicht ich schnell selbst erledigen könnte, gucke ich doch, dass ich sie einem anderen, einer Assistentin oder was auch immer, ans Herz lege und vielleicht ein bisschen mehr investiere, aber am nächsten Mal kann sie oder er das alle eigenständig machen und allein weitertreiben. Das heißt, Delegieren ist ein ganz wichtiger Aspekt, nicht im Sinne von anderen über den Zaun werfen, jetzt mach du das halt, sondern im Sinne von dem kontinuierlichen Weiterentwickeln des Umfelds. Ja, gerade wenn du Führungskraft bist, ja, die Leute, die danken dir das auch, wenn du situativ führst und Verantwortung auch wirklich übergibst und abgibst. Ja? Und dann wachsen die Leute da dran und du hast gleichzeitig auch, du kannst dich vervielfachen. So schaffe ich das auf so einem Schachbrett, mehrere Figuren, um ein Feld voranzuschieben. Ist mir lieber, als wenn dir eine Figur um 3, 4, 5 Felder nach vorne geht heute und die anderen stehen geblieben sind. Da gucke ich lieber, dass ich alle ein Stück anschieben kann. Und parallelisiere so an der Stelle. Das heißt, wir hatten jetzt Zeitmanagement, Delegieren haben wir gehabt, ja. Keine Angst vor Problemen ist wichtig, ja. Dann ehrlicherweise ist das, auch wenn es vielleicht so aussieht, nie ein Mann-Geschäft oder so. Ja. Das ist immer mit einem Team verbunden. Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, sagt man so schön. Das ist in meinem Fall auch so. Also ohne meine Frau hätte ich das nicht geschafft. Die hat mir beruflich die Flexibilität ermöglicht, dass ich an einem Tag entscheiden konnte, am nächsten Morgen irgendwo hinzufliegen zu einem Kundentermin oder sonst was. Also die hat mir wirklich den Rücken frei gehalten und natürlich auch bei dem Vermögensaufbau hier mitgeholfen. Jetzt war sie zufällig auch handwerklich vom Fach, konnte natürlich auch dann komplementär zu meinem Wissen mir dann auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also das alleine zu machen, ist, glaube ich, keine gute Idee. Du brauchst einfach eine vertraute Person. Das kann der Lebensgefährte sein, Ehepartner, das kann Geschwister sein, können die Eltern sein. Jemand, der einspringt und dir den Rücken ein Stück weit frei hält, wenn du gerade beruflich nicht kannst. Wenn ich in den USA bin für eine Woche geschäftlich, kann ich jetzt nicht irgendwelche Schlüssel in meinen Handwerker vorbeibringen oder mit der Bank irgendwie einen Darlehensvertrag unterschreiben. Ja. Da brauchst du einen starken Partner an der Seite und den habe auch ich.
Klingt gut und du hast ja auch, sag ich mal, ein Team drumherum, sag ich mal, für die Immobilien selber aufgebaut in der aktiven Verwaltung, gehe ich mal von aus. Es ist, sag ich mal, alles sehr Hausverwaltung konzentriert. Hast du Leute selber irgendwie angestellt oder beschäftigst, die da deine Verwaltung machen? Wie hast du quasi sozusagen die Operating System hinter deinen Immobilien hochgezogen?
Das operative Management macht eine Hausverwaltung. Das sind mehrere Mitarbeitende dort, die sich auch vertreten können, die ihre verschiedenen Spezialgebiete haben. Der eine kann besser Nebenkostenabrechnung machen, der andere kümmert sich um die Mieterbelange am Telefon, der nächste macht das Neuvermietgeschäft, ja, die Vermarktung der freien Wohnungen. Ja. Das sind alles Dinge, die ich selbst so nicht könnte. Das sind aber jetzt keine Angestellten bei mir, sondern ich habe eine ganz normale Hausverwaltung, die du und ich so beauftragen kann. Die habe ich mir logischerweise mit Sachverstand ausgeguckt, wer da zu mir passt. Da gibt es ja unterschiedliche. Da bin ich natürlich auch einer der größeren Bestandshalter mit meinem Bestand. Entsprechend genieße ich da auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Das ist auch gut. Man wächst miteinander, so will ich es mal sagen. Ja, mit dem Wachstum meines Bestands konnten auch dort weitere Kräfte eingestellt werden. Und so ist das halt die angestrebte Win-Win-Situation. Das hast du gefragt nach Angestellten. Ich habe dennoch eine ganze Reihe, bestimmt über 10 Leute, die als Minijobber beschäftigt sind bei mir oder bei uns oder in meinen GmbHs. Die machen dort in der Regel Treppenhausreinigung, Außenanlage pflegen und solche Dinge. Meistens sind das Mieter, die damit einen Nebenverdienst machen, indem sie sich um das Haus mitkümmern, in dem sie wohnen. Ja. Die kriegen dann nicht eine Mietreduzierung, sondern die zahlen die volle Miete, kriegen aber dann zusätzlich eine Vergütung und ja, die kannst du halt dann auch über die Nebenkosten auch umlegen an der Stelle. Die sind dann auch versichert natürlich angemeldet, wie es sich gehört. Das heißt, diese operativen, diese Objektpflegedienste, nennen wir es mal so, die sind in der Regel dann über Minijobber abgewickelt und alles, was so kaufmännisch Mietobjektverwaltung ist, macht die Hausverwaltung bei mir. So, das ist dann auch die im Resultat so, dass ich dann auch mal eine Woche, zwei komplett abtauchen kann, irgendwo hinfliegen kann in Urlaub und sagen kann, ja, ich bin jetzt weg und sinngemäß ruft mich nicht an. Ja. Die wissen dann, wie meine Entscheidungsprozesse sind, ja, und das ist mir wichtig, dass ich da mich auch mal rausnehmen kann aus der Gleichung und das nicht wie ein Kartenhaus zusammenfällt, wenn ich mal irgendwie nicht erreichbar bin.
Oh, jetzt hast du ja noch eine zweite große Säule, und zwar die Wertpapiere, insbesondere Aktien, die du aus den Cashflows gekauft hast. Was ist da deine Strategie? Wie bist du hier vorgegangen?
Also vielleicht kurz dazu dem Thema Cashflow nochmal. Jetzt war es ja so, dass ich ein auskömmliches Gehalt bekommen habe durch den normalen Hauptjob, ja, und jetzt irgendwann die Immobilien zusätzliches Einkommen beschert haben, das ich ja nicht für den privaten Konsum brauche. Also habe ich es angelegt, zum Teil in Form von Kaufnebenkosten, um weitere Objekte zu kaufen. Habe aber parallel auch mich dazu gezwungen, mit Daueraufträgen das gleich auf Verrechnungskonten meiner Broker zu überweisen. Das heißt, ich habe ein ganz ausgefeiltes System an diversen Konten. Ich habe keine Ahnung, bestimmt, ich weiß nicht wie viel, 50, 80 verschiedene Konten. Jedes Miethaus hat ein eigenes Konto, mindestens eins. Die haben dann auch ihre Rücklagenkonten. Die haben logischerweise Kautionskonten, die getrennt sind von meinem Vermögen, damit sie da treuhänderisch verwaltet werden. Und da ist ein Mechanismus drin, ein Automatismus an Daueraufträgen, der als allererstes Mal, wenn das Geld eingeht, die Monatsmiete eingeht, mich selbst bezahlt. Ja, bevor irgendwas bezahlt wird, bezahle ich mich selber und überweise das Geld weg, und zwar auf dem Verrechnungskonto. Dann liegt es da, Gebühren gesammelt, und ich habe das so gemacht, dass ich einmal im Monat dann Wertpapiere kaufe, nicht über Daueraufträge, sondern schon bewusster Kaufprozess, was kaufe ich ein in Einzeltransaktionen. Ich habe ganz normal hier Direktbanken, jetzt nicht die Neobroker auf dem Handy, sondern hier eine der bekannten großen Direktbankenbroker. Jetzt wahrscheinlich auch wieder kostenmäßig günstiger, aber wichtig ist mir auch da wieder der Zeitfaktor. Es ist ganz einfach für mich, die App ist easy, ich habe nicht lange zu suchen, ich weiß, wo ich hindrücken muss. Ja. So, und dann kaufe ich einmal im Monat 3, 4 Aktientransaktionen. Bei mir sind das ungefähr 60, 70 Einzeltitel, also Aktien, ja. Dann nochmal eine ganze Reihe nicht, sind vielleicht so 5, 7 Aktienfonds, meisten davon ETFs. Ein oder zwei aktiv gemanagte Fonds sind das. Und von der Struktur her ist es so, dass ich den Großraum Asien und Indien, den ich nicht so gut kenne, über Fonds abdecke, bis auf wenige Ausnahmen, ist das also über Fonds abgedeckt. Nordamerika und Europa größtenteils über Einzeltitel. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich für ganz, ganz viele dieser Firmen auch mal irgendwann gearbeitet habe. Wenn du 26 Jahre in der Unternehmensberatung bist, hast du halt auch etliche Firmen von innen gesehen, verstehst deren Geschäft, weißt, wie sie kulturell oder auch von ihren Abläufen her aufgestellt sind, oder weißt, dann hast auch ein Gespür, wie deren Wettbewerber aussehen. Ja. Das heißt, da traue ich mir schon zu, einzuschätzen, ist das Geschäftsmodell langhaltig oder ist das was eher volatil ist hier, ja. Viele Aktien sind eher langweilige Titel, große Markenartikel, Konsumgüterfirmen, die jetzt nicht so stark schwanken, die dir aber stabile Dividenden bescheren. Ich habe sehr wenige so Hype-Titel dabei, viel Infrastruktur, auch einige REITs, also Real Estate Investment Trusts. Da muss ich mal aufpassen, dass ich da nicht so sehr überlappe. Weißt du, schönes Beispiel. Ich brauche jetzt keine Aktien von einem deutschen institutionellen Anbieter von Wohnimmobilien, weil ich das ja selber schon habe. Ja. Ich brauche also nicht eine zusätzliche Abhängigkeit von der Region Deutschland, der Währung Euro und dem Geschäft Wohnwirtschaft. Das mache ich dann bitte in USA. Da kaufe ich einen US-REIT, der vielleicht in Healthcare-Immobilien investiert, ist schon mal eine andere Branche, dann andere Währung und andere Wirtschaftsraum sind. Ja. Also da achte ich drauf, da möglichst wenig an Abhängigkeiten und Überlappungen zu schaffen. Ja. So, was haben wir noch? Ja, vielleicht so von der Lebensphase her, in der Aufbauphase habe ich jetzt nicht primär auf Dividendentitel geschaut, sondern hatte da auch einige Wachstumstitel dabei. Und jetzt im Zuge meines Ausstiegs oder Ausscheidens aus dem aktiven Erwerbsleben habe auch ich sukzessive mehr umgeschichtet auf Titel, auf Wertpapiere, die eher ausschütten, weil ich da jetzt ja von meinen Einnahmen auch leben möchte und die nicht mehr zum Aufbauen von einem Kapitalstock zwingend brauche oder vorsehen möchte. Mein Ziel ist also nicht, irgendwann im Alter die Aktien peu à peu zu verkaufen, sondern von den Dividenden und ja logischerweise auch den Mietüberschüssen zu leben. Das ist mal in wenigen Sätzen meine Strategie. Ja, wie finde ich die Titel? Ich habe jetzt aufgrund meines Hauptjobs nicht die Zeit und Kapazität, mir ganz genau die Geschäftsberichte und alles anzuschauen. Auch ich gucke natürlich in Social Media und lasse mich da schon inspirieren von der einen oder anderen Kaufidee. Ich bewerte das für mich aber sehr genau. Verstehe ich das? Verstehe ich das Geschäftsmodell? Verstehe ich, warum jemand meint, dass die gerade unterbewertet ist oder mehr Potenzial hat? Und dann treffe ich für mich individuell die Entscheidung, ob ich kaufe oder nicht. Und durch meine eben genannten Daueraufträge hatte ich halt auch monatlich immer Anlagevermögen da, um eben zu investieren, und habe dann irgendwann nur noch aufgestockt, wo es sich gerade anbietet. Ja. Und damit bin ich eigentlich gut gefahren. Ich habe es jetzt während der Corona-Krise gesehen, dass meine Depots natürlich auch nachgelassen haben, aber die waren doch erstaunlich stabil. Ich habe da keine massiven Einbrüche gehabt, also wirklich, wirklich im Minus. Unter Einstand war keins von denen. Ja. Das zeigt mir, dass ich offenbar eine gute Streuung da erreicht habe, mit dem, was ich mache, über die Regionen, über die Sektoren. Ansonsten zum Ausschluss noch, ich investiere nicht so gerne in Bankgeschäft und auch Versicherung, bis auf wenige Ausnahmen, weil ich das Geschäft nicht so gut kenne. Ja. Klar habe ich da auch ein paar Einzeltitel, aber da bin ich vorsichtiger. Also eher Industrie, Handel und ja, was ich nicht mache, ich investiere normalerweise nicht in solche Themenfonds wie jetzt, ich weiß nicht, erneuerbare Energien oder KI und dergleichen. Entweder greife ich mir da den Platzhirsch raus oder den zweitbesten oder weiß vielleicht selbst, welches Unternehmen da mein Vertrauen bekommt, ja, aber da bin ich eher kein Fan von, dass man auf ein Hype-Thema da setzt. Ja. Da gab es auch genug Beispiele, wo das sich beileibe nicht so entwickelt hat. Ja. Also ich natürlich verschließe ich mich der Innovation nicht. Ja. Ich mache da auch gerne mit, aber nicht im Sinne von Themenfonds.
Alles klar. Du hast es eben jetzt schon angesprochen. Du hast so ein bisschen leicht die Strategie angepasst, als du jetzt raus bist. Was hat sich jetzt bei dir geändert oder was wird sich jetzt, sag ich mal, investmenttechnisch gesehen noch bei dir ändern, wenn jetzt so die Jahre voranschreiten? Oder sag ich mal, reinvestierst du jetzt sogar weiter oder ziehst du quasi jetzt das Geld ab? wie ist quasi jetzt der fortlaufende
Ja,
Case?
also ich lege schon imaginär so einen Schalter um, muss man sagen. Also meine Daueraufträge, die bislang immer hier die Mietüberschüsse am Aktienmarkt angelegt haben, die werden es dann auf mein Girokonto überweisen für den privaten Konsum. Das heißt, ich werde dann leben von Dividenden, die ich dann wahrscheinlich nicht reinvestiere, sondern wahrscheinlich brauche für den Lebensunterhalt. Dann weiterhin Mietüberschüsse, die ich dann eben auch in Teilen für den privaten Konsum brauche. Dann habe ich irgendwann nach ungefähr 10 Miethäusern angefangen, Kapitalgesellschaften zu gründen, eine Holding mit mehreren Objektgesellschaften drunter. Die haben dann Häuser gekauft mit Gesellschafterdarlehen, die ich denen gegeben habe. Das heißt, ich habe den GmbHs das Geld gegeben, damit die fremdfinanzierte Immobilien kaufen können. Und ich habe die Kaufnebenkosten dann als Gesellschafterdarlehen eingebracht, sodass die GmbHs Verbindlichkeiten aufgebaut haben, mir als Gesellschafter gegenüber. Und die zahlen die mir ab jetzt dann zurück. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. Ich habe es so selbstverständlich vorgetragen. Also vielleicht nochmal ganz, ganz einfach gesagt, meine GmbHs schulden mir persönlich eine ganze Menge Geld, weil ich denen über Jahre hin Geld geliehen habe für den Immobilienerwerb. Und so bezahlen die mir jetzt aus den Mietüberschüssen, die dort erfolgen, peu à peu, Geld auf mein Konto. Und das Schöne ist, das ist ja einfach eine Darlehenstilgung. Das heißt, das ist steuerfrei. Das geht netto auf meinem Konto ein. Dadurch sinkt meine Steuerlast natürlich massiv, weil ich weil ich keine Einnahmen mehr habe aus nicht selbstständiger Arbeit. Mein Gehalt ist ja weggebrochen. Die Dividenden werden mit der Abgeltungssteuer mit 25% versteuert eingehen bei mir auf dem Konto. Und diese Rückflüsse aus den Gesellschafterdarlehen gehen steuerfrei ein, weil das eine Darlehensrückzahlung ist. Ja? Ich bezahle mir kein Gehalt oder irgendwelches Geld aus den GmbHs. Die reinvestieren weiter und wachsen weiter. Die bezahlen mir nur einfach, bis ich wirklich meine Rente irgendwann in, keine Ahnung, 15 Jahren oder was kriege, ja, bezahlen die mir einfach die Darlehen zurück. Und davon kann ich dann hervorragend leben. Also Einnahmen aus den privaten Immobilien, Rückflüsse aus den GmbH-Darlehen, dann haben wir noch die Aktiendividenden und dann haben wir noch Einnahmen aus Photovoltaik. Ja. Wenn du in höheren Steuerklassen bist, kommst du irgendwann auf die Idee, dass du dringend einen Investitionsabzugsbetrag brauchst. IAB heißt das im Fachjargon. Das haben wir auch gemacht. Das heißt, wir haben große Photovoltaikanlagen gekauft und betreiben die und als Volleinspeisungsanlagen. Das heißt, den erzeugten Strom, den kriegen nicht die Mieter, sondern den verkaufen wir. Und auch das ist eine tolle Investition, die sich gut rechnet. Ja, das heißt, da bleibt monatlich auch was übrig. Und das sind jetzt so die Einnahmenströme, aus denen wir ja, unseren Lebensunterhalt bestreiten.
Das sind Anlagen, die auf deinen Häusern quasi drauf sind, oder
Das ist völlig,
sind das so freistehende
das
Felder,
ist,
oder was ist das
das ist
quasi?
theoretisch völlig egal, ja. Wir haben es jetzt, also das muss einfach also das sind Photovoltaikanlagen auf gepachteten Flächen. Das kann eine große Wohnimmobilie sein, das kann eine Scheune auf dem Bauernhof sein oder sonst was, das kann eine Freifläche sein, ja. Die pachtest du und baust dann deine Anlage da drauf und verkaufst den erzeugten Strom dann über eine Einspeisevergütung und bist dann gewerblich tätig auch, ja, das ist dann das Nächste. Und ja, das ist eigentlich das Schöne daran, ja. Wenn ich zurückspule sagen wir mal, vor 10 Jahren, 10 Jahre vorher, da hatte ich in meiner Steuererklärung nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, mein Gehalt, ja. Und jetzt, 10 Jahre später, habe ich eine ganze Batterie an verschiedenen Einnahmequellen und das zeigt, dass man das auch in wenigen Jahren schaffen und aufbauen kann.
Dein Steuerberater freut sich, der darf jetzt mehr Blätter ausfüllen.
Ich habe jetzt nicht nur einen, also meistens hat man dann irgendwann, wenn man sowas macht wie ich, mehr als einen. Da gibt es welche, die einen strategisch beraten, wie man strukturiert. Da gibt es Leute, die dann das Operative eher machen. Ja, ich mache meine Steuererklärung, believe me or not, immer noch selbst, nicht ganz allein. Ja, ich habe einen Steuerberater, der da natürlich sehr genau auch mit drauf guckt und auch diese ganzen Vermietungs- und Verpachtungsthemen, die kriege ich weitgehend vorbereitet von der Hausverwaltung. Aber im Prinzip mache ich die immer noch selber. Nicht, weil ich da Spaß dran habe unbedingt, aber ich stecke da auch in den Themen so drin. Und ehrlich, Steuern ist meine größte Ausgabenposition. Die ist wirklich, das sind nicht die Handwerkerrechnungen, es ist nicht die Versorgerrechnungen, nicht der Gaslieferant oder sonst was. Die größte Ausnahmeposition ist bei weitem die Steuer. Und da muss man sich da auch mit beschäftigen. Und das ist Chefsache. Ja. Und wenn ich da nicht eigenes Wissen aufbaue, brauche ich nicht erwarten, dass andere für mich das machen. Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass man sich steuerlich auch auskennen sollte und da ein gewisses Know-how aufbauen sollte. Dann kann man mit einem Steuerberater auch auf Augenhöhe Ideen diskutieren, Entscheidungen treffen. Das ist vielleicht ein wichtiger Rat auch an der Stelle. Zumindest für mich war das wichtig.
Ja, sehr, sehr cool. Wichtiger Rat, vielleicht auch gute Stichpunkt, wir haben es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Wer jetzt wirklich auf den Geschmack gekommen ist und das dir nachmachen möchte oder sich zumindest ein paar mehr Infos holen möchte oder auch mehr zu deiner Geschichte erfahren möchte. Du schreibst ja tatsächlich ein Buch oder hast es schon geschrieben. Ich bleib dann mal zu Hause, ist der schöne Titel, der es ja auch wirklich sehr akkurat trifft. Und genau, vielleicht magst du kurz abreißen, worum geht's in dem Buch und warum sollte man es lesen?
Ja, gerne. Du, ich bin sehr häufig gefragt worden. Erstens, wie schafft man das überhaupt, solche Geldmaschinen hier aufzubauen, nebenberuflich, ohne dass der Job darunter leidet und dann auch noch offenbar so erfolgreich, dass die irgendwann das Gehalt komplett ersetzen oder sogar übertreffen an der Stelle. Ja, wie macht man das? Bevor ich das jedem einzeln erkläre, habe ich mir gedacht, schreibe ich lieber ein Buch, da kann man das selber nachlesen. Ja. Und ja, es ist ein bisschen aufgeteilt. Die erste Hälfte, da geht es so ein bisschen um die Glaubenssätze, Mindset-Themen, Voraussetzungen, ja, wo ich das mal ein bisschen beschreibe. Da ist also nicht die Anleitung, wie ich schnell reich werde, sondern da beschreibe ich, was so die richtige Geisteshaltung ist. Ich habe ja hier in dem Interview auch ein paar Einblicke schon gegeben, wie ich mit Problemen umgehe, wie ich mit Zeitmanagement umgehe. Das ist da noch weiter ausgeführt, damit man erstmal da überhaupt den Freiraum sich schaffen kann, so etwas aufzubauen. Und dann geht es im zweiten Teil eigentlich so in Etappen weiter. Ich beschreibe das wie so eine Zugfahrt. Ja. Du stehst am Bahngleis und kannst da jetzt stehen bleiben und nicht in den Zug einsteigen. Das heißt dann do nothing, du machst nichts. Ja. Das endet dann in der Regel in Altersarmut oder in einer Rentenlücke, wenn du möglicherweise oder sehr wahrscheinlich dann von dem staatlichen umlagefinanzierten Rentensystem irgendwann nicht deinen Lebensstandard halten kannst. Ja. Für die allermeisten trifft das zu. Vor allem für die mehr verdienen. Je mehr du verdienst, desto größer wird die Rentenlücke, weil das Rentenpunktesystem ja gedeckelt ist. Ja. Das heißt, Etappe 0 ist, du machst nichts, du machst deinen Job weiter, hast vielleicht ein, zwei Altersvorsorgeprodukte und guckst, wie du dann durchs Leben kommst. Oder du steigst in den Zug ein, das ist die erste Etappe. Und schaust du an, was du nebenberuflich so aufbauen kannst an Zusatzeinnahmen, Wertpapierdepots, was auch immer, ja, vielleicht doch eine Eigentumswohnung oder zwei oder drei, irgendwas, was dir, wenn du dann in Rente gehst, die Rente aufstockt, dass du nicht diese Lücke hast im Alter. Und damit ist vielen ja auch schon geholfen. Ja. Wenn du auf den Geschmack gekommen bist und sagst, nee, ich will aus dem Zug nicht aussteigen, ich fahre noch ein Stück weiter, ich möchte, jetzt habe ich Blut geleckt, ja, jetzt möchte ich gerne auch beruflich kürzer treten, möchte vielleicht auf eine 4-Tage-Woche runtergehen oder eine 3-Tage-Woche oder eine Halbtagsstelle, dann muss ich schon ein bisschen anders skalieren. Und das ist dann da beschrieben, wie man das so weit dann ja halt hochskaliert, dass man irgendwann den Punkt erreicht und seinem Chef sagen kann, hey, lass uns mal über einen Teilzeitjob sprechen oder ich will nur noch dienstags bis donnerstags arbeiten, ja, beispielsweise. Und dann einfach mehr vom Leben haben und ein bisschen selbstbestimmt, bestimmter die Woche, halt die Arbeitswoche durchleben. Und wenn man dann einmal so am süßen Nektar des passiven, weitgehend passiven Einkommens da gekostet hat, dann hat man vielleicht Gefallen dran gefunden, das noch weiter zu treiben. Das ist dann quasi in der Endausbaustufe mein Modell. Wie kriege ich es so hochskaliert, dass ich ganze Jahrzehnte früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden kann? Ja? Wenn das bei mir geklappt hat, ja, ich bin 15 Jahre vor dem eigentlichen Rentenalter ausgestiegen aus dem Erwerbsleben, aus dem Aktiven, ja, also anderthalb Dekaden, wenn du so willst. Und ich habe erst sehr spät angefangen mit 44. Ja. Wenn das Leute früher anfangen, dann kann man da sogar noch mehr als das mit erreichen. Da bin ich überzeugt. Also quasi die Etappe 3 bei der Zugfahrt ist dann in Richtung, ich bleib dann mal zu Hause, arbeite, wann, wo und wie viel du möchtest. Ja. Und in der Situation bin ich jetzt ja, ich kann selbst bestimmen, ob ich noch arbeite oder nicht. Ich werde mich jetzt nicht in die Hängematte legen und nur noch Cocktails trinken, sondern natürlich tolle Aufgaben da weiterentwickeln. Ich kann in meinem ganzen Immobilienbestand eine Menge entwickeln, energetisch sanieren. Ich kann natürlich eine Mieteinnahmen Anpassungen machen. Irgendwann stehen jetzt auch die ersten Verkäufe an. Ich habe bis jetzt immer nur Häuser gekauft. Jetzt sind die in einer Phase, wo ich dann, jetzt gelangen die in eine Phase, wo ich dann auch steuerfrei Dinge veräußern kann. Da kommen dann andere Gedanken mehr aufs Parkett. Wie sichere ich das ab? Wie streue ich das Risiko weiter? Ich habe beispielsweise vor kurzem die erste Auslandsimmobilie gekauft, ja, um da jetzt, wo ich diesen Status mir da erarbeitet habe und die Einnahmen in der Form aufgebaut habe, dass man da prima von leben kann, möchte ich jetzt natürlich schauen, dass das möglichst gegen Risiken abgesichert ist und natürlich irgendwann auch die Frage, wie gebe ich es denn an die nächste Generation weiter? Ich habe ja erzählt, dass wir eine gemeinsame Tochter haben, die gewinnt auch mehr und mehr Gefallen an unter anderem Immobilien. Da muss man sich auch überlegen, wie man das Ganze steuerfrei irgendwann, nicht steuerfrei, möglichst wenig steuerschädlich irgendwie überträgt. Und das sind so die Sachen, mit denen ich mich dann nach vorne gerichtet beschäftigen werde und natürlich auch mein Wertpapierdepot im Auge behalten. Ich werde bestimmt nicht alle Dividenden konsumieren, sondern nach Möglichkeit dann auch da weiter ausbauen und möchte das auch weiter wachsen sehen. Ja.
Kamen auch mal andere Assetklassen für dich in Frage, so ein bisschen als Business Angel nebenbei oder irgendwie Private Equity hinzuzunehmen oder irgendwelche Geschichten, weil in deiner Klasse könnte man das bestimmt machen.
Ja, die Antwort ist ja. Allerdings einer der Gründe, warum ich jetzt hier auch wirklich aus dem Berufsleben ausgestiegen bin, ist, dass mit jedem Haus steigt in irgendeiner Weise proportional auch der Aufwand, den du hast. Auch wenn du viel outgesourced hast an Hausverwaltungen, der Anteil an offenen Vorgängen nimmt einfach brutal zu. Und die Bugwelle, die ich jetzt vor mir herschiebe, die ich jetzt erstmal abtauen darf über die nächsten Monate, die ist schon enorm. Da muss ich mich erstmal ein bisschen freischwimmen. Und da gehe ich von aus, das wird mich locker ein halbes Jahr kosten, bis ich da mal die Dinge hier alle vom Schreibtisch habe, die ich allzu lange vor mir hergeschoben habe. Ja. Und dann schauen wir mal, was da kommt. Ich habe das nie in meinem Leben nie so genau geplant. Ich habe, als ich in die Unternehmensberatung eingestiegen bin nach dem Studium, nicht das Vorhaben gehabt, ich will dort Partner werden. Ja. Ich habe, als ich meine erste Immobilie ersteigert habe, nicht vorgehabt, es wird jetzt ein Immobilienimperium, wovon ich irgendwann leben kann. Ja. Ich schaue nach Chancen und wenn ich welche finde und die sich für mich geeignet erweisen, dann greife ich sie halt und ich will da nicht ausschließen, dass ich da nochmal ein ganz anderes Geschäft aufgreife, wenn ich jetzt mich ein bisschen freigeschwommen habe. Das ist schon auch interessant. Natürlich gibt's auch eine Menge Leute, die bei mir an die Tür klopfen, auch aus dem alten Umfeld natürlich. Ja, ich habe in meinem letzten Job das SAP-Beratungsgeschäft in Deutschland und in Westeuropa verantwortet. Da hast du ein irres Netzwerk natürlich und kennst dich mit Business Transformation und auch IT-Themen sehr gut aus, mit der digitalen Transformation. Ja. Möchte jetzt nicht denselben Job jetzt woanders wieder weitermachen, das hätte ich ja auch so gekonnt, ja, sondern ja mal schauen, was sich da für Gelegenheiten ergeben. Das Schöne ist, ich kann es mir ja komplett aussuchen. Selbst Do Nothing ist eine Option. Ich muss eigentlich gar nichts machen. Selbst wenn ich nichts mache, kann man davon hervorragend leben bis ins hohe Alter. Ich kann auch reisen und tolle Sachen unternehmen. Mal schauen, was sich ergibt. Ich habe es gar nicht genau geplant.
Ja, aber auch doch am Ende eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Dann sind wir tatsächlich schon am Ende. Du hast deiner Frau schon geschrieben, wann du zum Essen musst, da achte ich natürlich nebenbei drauf. Aber es kommen natürlich und dürfen auch nicht meine Standardfragen nicht fehlen, bevor ich dich dann entlassen kann. Und dabei natürlich ein ganz großer Standard. Was würdest du als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
Alle Fehler haben mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Ja. Klingt jetzt ein bisschen bold, aber ich bereue nichts. Ja. Klar gibt es Dinge, wo du sagst, oh, das war jetzt irgendwie nicht so gut, ja, aber du hast aus jedem Problem was gelernt und gemacht. Ich habe jetzt da nicht wirklich konkrete Fehler. Ich glaube, ein Fehler, den ich häufig sehe, ist, dass Leute sich allzu viel Theorie aneignen, noch ein Buch lesen und nochmal, aber dann am Ende nie ins Handeln kommen. Ja. Ich habe zum Glück die Kurve gekriegt und mir ist der Fehler nicht unterlaufen, dass ich allzu lange immer nur die Theorieübung mache, sondern einfach mal ins kalte Wasser gesprungen und das Ding gemacht. Ja, ja, vielleicht Fehler, wenn ich überlege, bevor ich da mich mehr mit Investitionen beschäftigt habe, habe ich da auch anderen vertraut und habe dann auch mal meinen Broker angerufen, habe mir irgendwelche Fonds empfehlen lassen, habe dann irgendwann gemerkt, dass das keine gute Empfehlung war, dass die ganzen laufenden Kosten da viel zu hoch waren, die Rendite nicht gut war. Also die Fehler habe ich in der früheren Etappe, bevor ich mich intensiver selbst um meine Investitionen und meine Anlagen da gekümmert habe, da habe ich die, glaube ich, auch gemacht, dass man einfach das einem Bankberater an die Hand gibt und glaubt, dass der das für einen schon richtet. Ja, da ist man, glaube ich, besser bedient, wenn man sich ein Stück weit selbst beschäftigt damit. Und so schwer ist das gar nicht. Ja, ich habe das auch von zu Hause nicht gelernt. Meine Eltern hatten jetzt keine Mietobjekte und die hatten auch nie eine einzige Aktie. Insofern, das habe ich jetzt nicht von den Eltern mitbekommen. Also wenn du nach dem Fehler fragst, ist, glaube ich, den ich davor gemacht habe, ja, einfach nichts zu machen, ist der Fehler. Ja. Zu lange nichts zu machen oder auf andere zu vertrauen. Beschäftige dich damit, erkenne auch, wann du genug Theoriewissen hast und komm ins Handeln.
Sehr cool. Und natürlich noch mal in die andere Richtung gefragt, größter Erfolg.
Größter Erfolg. Ah, ich glaube, jetzt kannst du auf einzelne Investitionen beziehen. Was ist da gut gelaufen? Ich glaube, jetzt auf die Investitionen, ist das mal bei den Häusern gesagt, ja, genau diese coole Idee. Du kaufst über einen Makler ein Haus, ja, und über Geschick und Verstand kaufst du dann ohne Maklercottage das nächste Haus und dann kriegst du über den Eigentümer das nächste und über die Etappen und dann gehst du immer zur selben Versicherung und versicherst da alles und auf einmal ruft der dich an und sagt, hey, einer meiner Mandanten, der will sich hier von einem großen Häuserpaket trennen, ja. Also da könnte ich dir jetzt so eine Verkettung an Empfehlungen zeigen, wo man sieht, das ist im Resultat schon cool, wo du einmal eine Maklercottage bezahlst für ein Haus und in der Folge dann eine ganze Menge Dinge kaufst, die dann gar nicht mehr über Makler laufen, sondern über geschicktes Nachverfolgen und wer hat denn noch was anzubieten und so weiter. Ja. Das ist, glaube ich, ganz erfolgreich gewesen. Ja. Dann, ja, in meinem Aktienportfolio gibt es auch ein paar Dinger, die durch die Decke gehen. Ja. Also richtige Tenberger habe ich noch nicht vorzuweisen, aber da sind ein paar, die sich super entwickelt haben. Aber ehrlicherweise gibt es da auch eine Menge Leichen drin, ja, haben schon andere schlaue Börseninvestoren gesagt, ja, du musst nur einfach mit mehr Titeln Erfolg haben als Misserfolg bei den anderen sind. Das ist bei mir auch so. Da sind ein paar Mahnmale drin in meinem Depot, die mich auch ein paar Sachen erinnern. Also ich habe ja gerade erzählt, dass ich nicht in Themenfonds investiere. Habe ich einmal gemacht, der steht auch noch da im Minus, ja, um mich zu erinnern, dass das keine gute Idee ist, ja, oder war. Ja. Insofern, ja, ich glaube, das ist gerade bei Aktien ist das nochmal eine andere Lernkurve, wie du wann kaufst und wann du dabei bleibst und wann du auch das tote Pferd mal irgendwann aufhören musst zu reiten. Ja, die Kurve muss man, glaube ich, selbst machen. Das kann ich nicht einfach sagen, was da der größte Fehler war oder der größte Erfolg. Das siehst du eigentlich am Aktiendepot, wie die Dinger da stehen gerade. Ja.
Sehr gut. Und dann runden wir es mal ab mit einem noch generellen Tipp fürs Leben, Ratschlag fürs Leben, Lebensweisheit, auf der du die du jeden ans Herz legen wollen würdest.
Ja, das im Prinzip die Sachen selbst in die Hand nehmen. Ja, das ist, ich habe es ja im Verlauf hier angedeutet schon. Ja, hat mich dahin gebracht. Ja, ich habe weder in meiner Berufsausbildung noch im Studium irgendwie gelernt, wie ein Aktienmarkt funktioniert oder wie man Mehrfamilienhäuser kauft oder entwickelt oder sowas. Das kann man sich alles selber beibringen. Ja, das meiste lernst du in der Praxis. Ja, das ist die steilste Lernkurve, wenn du selbst vor den Problemen stehst auf einmal. Ja. Also wirklich, der Rat wäre, nehmt die Sachen selber in die Hand, vertraut nicht auf den einen Berater, der das für euch macht. Ja. Ich weiß noch, im Studium war das so, bei den Abschlussklausuren dann, da kamen die mit so Wäschekörben rein, mit Corny-Riegeln. Und da waren immer so Kontaktdaten von Beratungsfirmen, die einem dann dieses ganze Vorsorgethema für alle Ewigkeit abnehmen, ja, die es komplett outsourcen wollen. Und da bin ich am Anfang auch reingefallen oder habe das gemacht und dann schnell erkannt, dass das für andere vielleicht gut ist, aber für mich nicht. Ja. Also wenn du das nicht selbst machst, machen das andere für dich. Ja. Und in der Regel gehen die mit deinem Geld nicht so gut um wie du selbst. Ja. Also das ist der Rat, kümmere dich selbst darum, kümmere dich ein bisschen um Steuern, guck, dass du das Steuerthema verstehst. Ja. Auch wenn es vielleicht nicht so super sexy ist, ja. Aber schau, dass du genug Ahnung davon hast, dass du die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Komm ins Handeln und dann, wenn man Dinge nicht selbst gut kann, muss man sich nicht zwingen dazu, ja. Also dann soll man lieber die Stärken stärken. Das ist der nächste Tipp vielleicht, ja. Schaut, dass ihr die Dinge, die Fähigkeiten, die ihr habt, erkennt und stärkt, ja. Und nicht an den Dingen ständig rumdoktort, die ihr nicht beherrscht, ja. Wenn du schlecht im Organisieren bist, mein Gott, dann hol dir jemanden, der es für dich macht, ja. Wenn du aber merkst, du hast ein Verkaufstalent, bist ein guter Verkäufer, und das in deinem Job aber überhaupt nicht zum Tragen kommt, dann überleg dir mal, ob du nicht besser einen Job findest und machst, wo du dieses Verkaufstalent einbringst. Also stärke die Stärken und versuch nicht, um jeden Preis deine Schwächen auszumerzen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich hier gemacht habe und mit der ich auch gut gefahren bin. Ja. Die Dinge, die ich nicht gut kann, kenne ich ganz gut. Ja. Da gucke ich, dass die andere für mich machen. Und das, was mir leicht fällt, wo ich mich auch einfach für motivieren kann, wo ich gut drin bin, das habe ich versucht, durch Trainings, durch Literatur, durch sonst was zu stärken. Ja.
Ja, sehr schön. Ich glaube, damit haben wir einen sehr guten Umschlag. Man kann den Fleiß auf jeden Fall deiner Geschichte ablesen. Du hast dir deine Situation sehr schön selbst erarbeitet. Und ja, herzlichen Glückwunsch zu deinen Errungenschaften für die finanzielle Freiheit.
Ja, danke dir, Tim. Das ist in der Tat alles self-made. Ja, bin kein Kind reicher Eltern. Und ja, die Geschichte habe ich dann in dem Buch verfasst. Kann man bei Amazon und Thalia und wie sie alle heißen, bestellen. Wird ab Anfang September ausgeliefert.
Wenn die Folge raus ist, ist es sogar
Ach.
schon dann raus und der Link ist natürlich in den Shownotes. Also jetzt, wo die Folge endet, könnt ihr auch den Link anklicken und dann direkt weiter von Helge lesen.
Sehr schön. Ja, ganz lieben Dank, Tim, dass ich hier wieder mal vorstellig werden durfte mit einer etwas anderen Geschichte. Hätte ich mir jetzt bei dem ersten Interview auch nicht gedacht, dass ich hier mal in dem Interview bin und dann über meinen Ausstieg aus dem aktiven Erwerbsleben berichten darf. Das hätte ich hier wirklich nicht gedacht, dass das sich in die Richtung entwickelt, aber das ist so schön im Leben, ja.
Ja, vielen Dank, dass du wieder dabei warst und ciao, ciao.
Alles Gute, bis
Vielen
dahin.
Dank
Tschüss,
dir.
Tim. Mach's gut, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.